Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim NDR-Podcast. Da leidet jemand jahrelang unter Schwächeanfällen, Schwindel oder auch Knochenbrüchen und niemand weiß genau, warum eigentlich. Und da enden dann alle Spuren im Nichts und immer neue mysteriöse Symptome geben den Ärzten Rätsel auf. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin und bei mir ist Volker Präkelt. Hallo Volker.
Hallo Anja.
Du hast mir heute wieder eine spannende Geschichte mitgebracht. Erzähl, worum geht es?
Ja, ich habe auch so ein kleines Teaser-Element für dich mitgebracht. Ich weiß, du freust dich immer über Westernhelden oder über Vierbeiner. Es ist tatsächlich eine Folge, in der auch wieder Tiere vorkommen.
Ah, okay.
Das Ganze spielt in Hannover. Was hat das mit Tieren zu tun? Gar nichts. Auf jeden Fall sind es Giraffen.
Aber ich weiß schon, wir sind in Hannover, wir haben Giraffen. Ich tippe, wir sind in einem Zoo.
Ja, also im Zoo, im Hannoveraner Zoo, da gibt es sie auch, diese Rothschild-Giraffen. Aber in unserer Geschichte tauchen die großen, gefleckten Säuger vor dem Fenster eines Krankenhauszimmers auf.
Okay.
Aber los geht es mit einem schweren Motorrad. Irgendwie ganz anders. Eigentlich bräuchten wir jetzt so einen Motorsound von einer Suzuki GSR 750.
Ja, kenne ich.
Mhm. Echt?
Nein. Also, kommen wir zu unserem Protagonisten.
Genau. Wir besuchen ihn erstmal und eigentlich so erstmal, wie ich das für mein Kennenlerntreffen gemacht habe. Ich bin mit dem Auto, nicht mit dem Motorrad gefahren und zwar über Land und war immer wieder überrascht, wie breit unser Sendegebiet ist nach Lindern. So heißt das nämlich über Kloppenburg. Da fährt man ungefähr 2,5 Stunden und dabei wird es immer dörflicher. Mhm. Der gute Johannes Brinkmann bewohnt mit seiner Verlobten Claudia Lübbers ein Einfamilienhaus und links daneben ist das Haus des Bruders Reinhard. Die Häuser wurden auf dem Ackerland der Eltern errichtet und die wohnen 500 Meter weiter und schauen jeden Tag einmal vorbei. Also wirklich so eine kleine Welt auch eigentlich für sich.
Johannes, schöne dörfliche Idylle.
In der Tat, ja. Mhm. Johannes Brinkmann ist gelernter Handwerker und im Haus hat er fast alles selbst gemacht. Die Küche ist sehr individuell eingerichtet mit einem dunklen Tresen und einem schweren, fast schwarzen Eichentisch. Der Mann versteht sein Handwerk und das beweisen die fliesenlegen Arbeiten im ganzen Erdgeschoss. Seine Verlobte Claudia Lübbers, die ist als Buchhalterin tätig und sie präsentierte mir dann im Laufe dieses Vorgesprächs erstmal eine perfekte Excel-Tabelle mit allen Krankheitsdaten.
Okay, wo beginnen wir?
Wir beginnen am Anfang dieser Tabelle und zwar an einem Wochenende im Juli 2017, das Jan nicht mit Claudia, sondern mit Suzuki, mit seinem Motorrad, verbringen will. Mhm. Und es ist eines von zweien und das macht ihm höllisch Spaß. Er lässt sich von einem Freund begleiten und er freut sich besonders auf diesen Sonntag, weil er kann jetzt endlich mal richtig Gas geben auf einer richtigen Rennstrecke. Da kann man sich dann auch mal vergnügen am Wochenende. Aber plötzlich ist es vorbei mit dem Spaß. Nach einer Runde ist Schluss für ihn. Er stellt das Motorrad ab und er muss sich erstmal übergeben. Und dann legt er sich ins Auto, ist völlig platt, hat plötzlich grippeähnliche Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen. Und der Freund, der fährt ihn dann nach Hause und dort wartet schon Claudia auf ihn.
Als allererstes war mit dem Motorrad auf Rennstrecke. Ja, und dann fing es eigentlich an mit Grippesymptomen. Ich sag mal, Kopfschmerzen, leicht übel sein.
Wir wollten eigentlich hin und die besuchen und halt mitgucken. Und dann hat er seinen komischen Anruf gesagt, nee, Jan, geht's nicht so gut. Wir sind schon auf dem Rückweg.
Und das war jetzt Claudia.
Genau, Claudia Lübbers mit modisch markanter Brille. Ganz schnell im Reden, ganz schnell im Kopf und ganz schnell auch, was eben das Handeln angeht. Denn sie ruft sofort den hausärztlichen Notdienst an und hat Glück. Der Landarzt, den die beiden auch gut kennen, hat Bereitschaft. Und sie fährt hin, besorgt Medikamente und am Montag soll sie dann mit ihrem Freund in der Praxis vorbeischauen.
So wie du sie beschreibst, denke ich, ist sie auch gleich am Montagmorgen da mit ihrem Freund.
Ganz genau, denn die Nacht, die war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, nee, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht mehr zum Arzt gehen. Das war eine wahre Qual, Kopfschmerzen und Übelkeit. Und da Jan, also Johannes ist eigentlich sein Taufname, aber wird immer als Jan angeredet, da Jan auch über Ohrenschmerzen klagt, hat der Landarzt einen konkreten Verdacht, akute Mittelohrentzündung.
Dann hat er halt Schmerzmittel bekommen, dann auch wieder nach Hause und ich war dann halt montags auch arbeiten. Und dann lag er auch den ganzen Tag im Bett Und dann ja auch nicht so viel gegessen und dann auch immer noch Kopfschmerzen.
Also nochmal zum Arzt dann, weil es einfach nicht besser wird. Und er wird dann auch krankgeschrieben, aber jetzt geht es so richtig los. Die Symptome, die ihn jetzt zermürben, die empfindet er jetzt schon als sehr bedrohlich. Er ist eigentlich selten krank gewesen, so ein richtiger Kerl von einem Mann. Und jetzt hat er nicht nur Kopfschmerzen, sondern er kann sich kaum bewegen, hat Lähmungserscheinungen in den Armen und in den Beinen. Und Claudia Lübbers, die bemerkt dann auch, dass er plötzlich so Wortfindungsschwierigkeiten hat und dazu die Lähmungserscheinungen. Und da denkt sie, klingt das nicht möglicherweise nach einem Schlaganfall? Und wenig später kommt der Notarzt nach Lindern.
Und die Eltern und der Bruder, die sind ja alle nebenan. Haben die was mitbekommen?
Ja, klar. Spätestens als der Rettungswagen dort, also auf den Hof oder auf die Einfahrt einbiegt. Der ältere Bruder Rainer, der ist geschockt, weil vor allem Jan so verwirrt ist. Die Rettungssanitäter, die halten ihm, wie man das so macht, eine kleine Lampe vors Gesicht. Und er soll dem Licht mit den Augen folgen. Und das gelingt nicht so richtig. Und der Bruder beschreibt das so.
Sehen Sie die Lampe vor den Augen? Sagt er ja schon, welche Lampe?
Er hätte mich dann zwischendurch angucken, als ob er sagen wollte, was wollen die ganzen Leute hier, was ist hier eigentlich gerade so? Und haben die ihn halt mitgenommen.
Das klingt so ein bisschen, als wäre er wirklich völlig neben der Spur. Was ist da los?
Naja, also der Verdacht auf Schlaganfall steht ja da im Raum, aber diese Angst, die kann ihm und seiner Familie auch erstmal keiner nehmen. Also zumal Reinhard Brinkmann seinen jüngeren Bruder auch so ganz gut kennt.
Rauchen, also Zigaretten und Kaffee, Cola hat er immer viel zu sich genommen, sage ich jetzt mal, und viel gearbeitet. Dann habe ich gedacht, das macht er ja schon über mehrere Jahre. Und ich dachte, dass das vielleicht ein Schlaganfall ist. Ne?
Ich habe dann eben ein paar Sachen eingepackt und bin dann sofort mit Auto hinterher. Und dann bin ich auch sofort dann auf dieser Notaufnahme dann. Und da war er komplett schon weggetreten.
Die Sanitäter fahren Jan Brinkmann dann sofort in das nächstgelegene Krankenhaus nach Quakenbrück. Und Claudia Lübbers, die kann kaum begreifen, was da vor sich geht. Also hinter diesem Zusammenbruch und den Ausfällen, da muss doch irgendwas Schlimmeres stecken. Aber was denn eigentlich?
Also wird es wahrscheinlich weitere Untersuchungen geben.
Als erstes machen die Ärzte eine Computertomographie seines Kopfes. Das ist gar nicht so einfach, denn inzwischen hat sich der Patient irgendwie gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle.
Da er aber sehr weggetreten war, aber auch viel so am Hin und Her mit dem Kopf und so, weil er so doll Schmerzen hatte. Deswegen haben die ihn halt irgendwelche Schmerzmittel gegeben oder Beruhigungsmittel oder sonst was auch in Narkose gesetzt, damit die halt überhaupt diese CT sowas machen können.
Doch die Bilder vom Gehirn sind letztendlich völlig unauffällig. Und dann steht fest, kein Schlaganfall, EEG, MRT, alles ohne Befund. Aber warum hat er so starke Kopfschmerzen? Steckt vielleicht möglicherweise eine Entzündung des Gehirns dahinter?
Ah, warte mal, Entzündung des Gehirns, das müsste man doch wahrscheinlich mit einer Untersuchung des Nervenwassers herausfinden, oder? Was so eine Art Lumbalpunktion.
Genau, das ist das, was die Ärzte dort auch veranlasst haben.
Die Lumbalpunktion habe ich mitbekommen, natürlich auch eine schmerzhafte Sache, aber kein Vergleich zu diesen Kopfschmerzen. Also die Kopfschmerzen waren wirklich das Extremste an der ganzen Sache.
Und was sagt das Labor?
Das Labor sagt, seine Entzündungszellen sind erhöht, aber die lassen auf keine bestimmte Erkrankung schließen.
Man ist von einer Gehirnentzündung ausgegangen, aber wahrscheinlich auf Herpesbasis. Ja, oder halt Bakterien oder Viren. Aber letztendlich, es gab keine genaue Diagnose.
Das sind Herpesviren, hat er jetzt gesagt. Also so quasi, ich würde mal sagen, fast sowas wie gefährliche Schläfer, oder?
Ja, in der Tat. Und das ist so, dass die tatsächlich wirklich auch für eine Enzephalitis sorgen können im Gehirn, also eine Entzündung.
Entzündung
aufgrund einer Infektion mit eben ganz einfachen Herpes-Simplex-Viren. Und
Man im Nervenwasser auch wirklich finden.
Die würde man dann finden. Und das wäre ziemlich fatal, weil es ist eine schwere Erkrankung, die auch tatsächlich tödlich verlaufen kann. Aber sie finden sich nicht in Jan Brinkmanns Nervenwasser zum Glück, obwohl sie es mehrfach untersuchen. Und er kommt erstmal raus aus dem Krankenhaus und zwei Tage später ist er dann schon wieder drin.
Schon wieder. Und wie geht es Jan Brinkmann? Bekommt er was davon mit?
Na, er wird ein bisschen klarer und er bekommt ein Medikament, sicherheitshalber, gegen die Herpesviren. Das ist Aciclovir und tatsächlich geht es ihm auch ein bisschen besser. Und er wird wieder entlassen und nach einigen Tagen besucht er sogar das Richtfest von Freunden. Vorsichtshalber schlägt er den Sekt aber mal aus.
Da habe ich dann ein, zwei Glas Wasser getrunken und dann sofort wieder ins Krankenhaus. Weil diese Kopfschmerzen waren wirklich sehr stark, also dass man wirklich schon benommen war.
So, als er das zweite Mal reingekommen ist, war er eigentlich total neben der Spur. Wir haben das so Attacken genannt, indem er hat Kopfschmerzen bekommen, Sprachausfälle, dann Lähmungserscheinungen.
Also, er muss wieder ins Krankenhaus.
Nach Quakenbrück wieder. Die Kopfschmerzen, sagen die Ärzte, könnten zu einer Migräneattacke passen. Er bekommt starke Schmerzmittel.
So, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber das ist keine Migräne, das sieht Melinda, habe ich gesagt.
Vermutlich, weil es eben so schnell geht mit diesen Attacken.
Ganz genau. Und Claudia Lübbers, die bekommt ja wirklich alles mit. Sie ist fast jeden Tag bei ihm und bekommt auch allmählich schon ein bisschen Ärger mit ihrem Arbeitgeber. Aber das ist ihr ziemlich egal, denn sie weiß, glaube ich, in diesem Moment, irgendjemand muss hier die Initiative übernehmen.
Sie ist ständig bei ihm?
Ja, so oft sie nur kann. Und sie bekommt natürlich auch weitere Verdachtsdiagnosen damit. Also vielleicht sind es wirklich Migräneanfälle mit Auren oder könnte es sich vielleicht irgendwie auch um epileptische Anfälle handeln. Sie ist sehr besorgt, vor allen Dingen über seine mentalen Ausfälle und sagt, manchmal war es fast so, als wenn ich mit zwei Menschen gesprochen habe. Ihr Verlobter, der redet sprunghaft, er vermischt die Zeiten und verhält sich in der Tat so ein bisschen wie ein Demenzkranker. Nach und nach geht es dann wieder etwas besser, ohne dass aber die kognitiven Defizite und diese Verlangsamung, diese psychomotorische Verlangsamung abnehmen. Und er wird dann wieder entlassen.
Aber was schreiben die Ärzte in diesen Entlassungsbrief, in den Arztbrief?
Steht dort Meningoenzephalitis unklarer Genese, also eine virale Gehirnentzündung.
Also Herpes ist komplett vom Tisch.
Ja, nach insgesamt 4 Nervenwasseruntersuchungen, wie er sich erinnert.
Okay.
Aber trotzdem, das ist noch nichts Konkretes, was die Ärzte da wirklich ermittelt haben. Und eins ist komplett klar, er ist einfach nicht gesund. Mhm. Er soll in die Reha. Die Familie hat aber gar kein gutes Gefühl dabei. Er ist doch noch gar nicht ausgeheilt. Was soll er dann in der Reha? Und jetzt bringt ihn sein Bruder Reinhard ins Neurozentrum Niedersachsen. Und da fällt eigentlich schon am Empfang auf, Jan Brinkmann ist eigentlich viel zu krank für eine Reha. Er hat sichtlich Orientierungsschwierigkeiten.
Ich sage, Jan, wozu hin? Ja, wir sind doch von da gekommen. Ich sage, nein, wir sind von da gekommen. Da durch die Lasttür, das wusste er gar nicht mehr.
Aber er wird aufgenommen, so ruhelos und desorientiert, wie er wirklich ist, oder?
Ja, er wird aufgenommen, aber es fällt natürlich schon nach kurzer Zeit auf. Zum Beispiel fragt sich die Reha-Ärztin Katharina Kläning, ob dieser neue Patient in ihrer Einrichtung überhaupt richtig ist. Und ich glaube, ihr fallen so ein bisschen, fällt es zum ersten Mal auf, als sie eine ganz einfache Bitte äußert und Jan also komplett bei der Ausführung scheitert.
Wenn ich ihn zum Beispiel gebeten habe, mir die Telefonnummer von Frau Lübbers zukommen zu lassen, um sie anzurufen, dann merkte ich halt, dass er Schwierigkeiten hatte, die seinem Smartphone zu entlocken. Und das ist ja so eine Sache, was eigentlich flüssig läuft.
Und die, also Claudia, die ist wahrscheinlich mal wieder dringend gefragt, denn irgendwie kann das ja so nicht weitergehen. Und sie ist wahrscheinlich auch die Einzige, die genau erklären kann, was eigentlich mit ihm los ist. Denn sie hat ja, wie du gesagt hast, viel Zeit mit ihm verbracht.
Ja, sie kommt auch gleich wieder vorbei. Und genau in dem Moment, als die Kopfschmerzen wieder massiv ausbrechen. Und zum Glück eigentlich bekommt das die Reha-Ärztin, also Katharina Kläning, bekommt das auch mit und veranlasst im Neurozentrum ein EEG. Und siehe da, dieses EEG, das wies Auffälligkeiten auf, das auf eine eventuell erhöhte Anfallsbereitschaft schließen lassen könnte.
Leidet Jan Brinkmann vielleicht an Epilepsie?
Das ist eine Vermutung.
Also droht ein Krampfanfall? Also so, das ist das, was man denkt, wenn du das jetzt so schilderst. Dann kann er ja aber eigentlich nicht in der
genau.
Reha bleiben.
Ja, das auf jeden Fall. Und die Mitarbeiterinnen in der Reha sehen das dann auch nach einigen Tagen genauso. Vor allen Dingen wegen dieser schweren Bewusstseinsveränderung und Kurzzeitgedächtnisstörung. Und er wird nach 8 Tagen entlassen und soll in eine Spezialklinik. Aber in welche? Und Claudia Lübbers möchte am liebsten, dass er in die MHH, also in die Medizinische Hochschule Hannover, überwiesen wird.
Ich kenne auch jemanden in Hannover. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, dass man da ambulant hinfährt zum Gespräch oder dass man vielleicht stationär oder auf Notfallpatient oder was weiß ich. Irgendwas muss da passieren.
Ich bin ja mit Taxi hingefahren von der Reha nach Hannover. An die Fahrt kann ich mich noch erinnern. Aber ab Eingang war vorbei. Ab da weiß ich auch nicht mehr viel.
Aber Claudia Lübbers weiß wahrscheinlich einiges, denn sie wird, lass mich raten, dabei gewesen sein.
Ja, und sie hat auch alle Unterlagen dabei. Doch die kommt gar nicht dazu, diese Unterlagen den Ärzten zu zeigen. Es ist der 11. August und man glaubt es kaum, er wird fast 7 dramatische Wochen dort in der MHH bleiben. Und schon am Empfang fallen seine Orientierungslosigkeit und diese Zittrigkeit auf. Und es geht mit dem Rollstuhl auf die neurologische Station, wo er gleich für Alarm sorgt. Denn da, im Krankenzimmer, geht es richtig los. Und der behandelnde Oberarzt, der bekommt das 1:1 mit.
Jetzt machst du es wirklich spannend.
Ja, die nächste Schmerzattacke nämlich, die wirft Jan Brinkmann völlig aus der Bahn. So schlimm, dass die Ärzte sagen, sowas haben wir in der Station noch nie erlebt.
Dann ist er explodiert. Zum Teil mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, weil er wegen der Kopfschmerzen war auch verwirrt. Und da haben wir uns auch große Sorgen gemacht, dass auch was passieren könnte.
Mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, wegen der Schmerzen.
Ja, so dass es wirklich blutig war.
Oh Gott, und zu was für einem Arzt gehörte jetzt diese Stimme?
Das ist Thomas Kripoletz, Oberarzt in der Neurologie. Und er weiß in diesem Moment nur eins, Jans Kopf, das muss ein Katastrophengebiet sein.
Ja.
Sein Team muss unter Hochdruck fahnden nach dem Erreger der Gehirnentzündung. Er schickt Jan Brinkmann sofort ins CT, studiert die Unterlagen und vermutet, dass in seinem Gehirn nach den letzten Untersuchungen irgendetwas passiert sein muss, und er bekommt auch erste Ergebnisse.
Er hatte eine leichte Hirnschwellung gehabt, das Gehirn war überall leicht an allen Stellen leicht geschwollen. Und um die Seitenventrikel, also um die Räume, wo das Nervenwasser drin ist, gab es Stellen, an denen die Gefäße besonders hervorgehoben waren.
Also Thomas Kripoletz und sein Team, die sind extrem besorgt. Und Claudia und Bruder Reinhard, der dann auch ins Krankenhaus kommt, den beiden wird gesagt, dass es kurz vor knapp ist und dass es nicht klar ist, ob er die Nacht überleben wird.
Ob er die Nacht überleben wird? Das heißt also wirklich Fahndung nach den Ursachen. Auf Hochtouren.
Genau. Es sieht im ersten Moment für die Ärzte so aus, als ob die Blutgefäße vielleicht entzündet sind, also eine Vaskulitis. Mhm.
Vaskulitis als Diagnose? Mhm. Nee, eher als Sammelbegriff irgendwie. Oder es sind ja eher Gefäßerkrankungen, Entzündungsprozesse in den kleinsten Gefäßen, oft durch Autoimmunerkrankungen.
Genau, das ist ja, wenn das Abwehrsystem den eigenen Körper quasi angreift.
Genau.
Und um sicher zu gehen, muss nochmal Nervenwasser entnommen werden und untersucht werden.
Wir haben die Ergebnisse am gleichen Tag gehabt, aber die waren negativ und das hat eben noch zu mehr Verwirrtheit geführt.
Keine Vaskulitis also, die Ärzte, und wie Thomas Kripoletz das selbst eben zugegeben hat, sind wirklich ratlos in diesem Moment. Mhm.
Claudia war sicherlich auch die ganze Zeit mit ihrem Verlobten im Krankenhaus, oder?
Ja, richtig. Also sie ist sogar temporär nach Hannover gezogen, übernachtet dort bei Freunden und dann bekommt Johannes ein Einzelzimmer und sie darf das im Krankenhaus mitbewohnen. Mhm. Und da bekommt sie natürlich eigentlich jetzt 24 Stunden seine ganze Verwirrtheit mit. Er fragt sie wirklich wie ein Demenzkranker, wo schlafen wir heute, fragt er ein ums andere Mal. Er ist völlig desorientiert, weiß gar nicht, wo er ist.
Und gibt es irgendeine Idee? Gibt es vielleicht Blutuntersuchungen auf Viren, auf Bakterien? Du hast gesagt, er ist Handwerker.
Richtig.
Jan Brinkmann. Dann hat er doch vielleicht auf Bauernhöfen zu tun, ländliche Gegend, vielleicht irgendwas mit Gülle in Berührung gekommen oder irgendwas in der Art. Gibt es irgendeine Idee? Weil das klingt
ja,
so dramatisch.
Ist naheliegend, aber auch da alle Ergebnisse wieder negativ. Die Ärzte schießen inzwischen aus allen Rohren. Sie verabreichen gleich 4 verschiedene Antibiotika, wie sie sagen, mit denen nahezu jeder Keim, der bekannt ist, eigentlich behandelt werden müsste.
Eigentlich behandelt werden müsste. Die Nebenwirkungen dazu?
Ja, die sind natürlich sicherlich immens, aber Jans Bruder erkundigt sich auch danach, aber erfährt dann erstmal, es geht ihm so schlecht, dass die Nebenwirkungen momentan das kleinste Problem sind.
Nebenwirkungen sind für uns unrelevant. Wir müssen erstmal sehen, dass der Patient überlebt. Und da muss ich doch ganz schön schlucken.
Also wir waren ja von Anfang an ehrlich gewesen, weil nicht jeder Fall, der so eine Gehirnentzündung hat, auch überlebt.
Also die Antibiotika bringen nichts. Wieder eine Sackgasse. So schnell wie es geht, durchforsten die Ärzte nochmal alle Indizien. Die kleinsten Hinweise könnten entscheidend sein.
Was könnten denn die kleinsten Hinweise sein? Also
ja, das hat mir Alexandra Kleimann erzählt, die auch im Team ist. Die ist damals Assistenzärztin der Psychiatrie und sammelt aber Erfahrung auf der neurologischen Station bei Dr. Kripoletz. Und sie erfragt bei Jan Brinkmann und Claudia Lübbers einige Dinge, die sich zunächst belanglos anhören. Hat er zum Beispiel einen Würgereiz beim Zahnputzen? Ja, hat er oder hat er häufig mal kalte Hände? Ja, das hat er auch.
Dass er früher schon immer so kalte Finger hatte, die sich manchmal in unterschiedlichen Farben verfärben. Das kann eben Hinweis sein auf eine Autoimmunerkrankung.
In einem Ultraschall vom Herzen gab es einen leichten Erguss am Herzbeutel. Das gibt es auch mal bei Autoimmunerkrankungen.
Also Autoimmunerkrankungen, das hatten wir gerade schon. Das Immunsystem arbeitet gegen den eigenen Körper. Dann fahndet das Labor sicherlich nach Antikörpern.
Aber auch da gibt es zunächst keine Anhaltspunkte, genauso wenig wie eine rheumatologische Diagnostik, die unternommen wird. Also
die Diagnostik, das ist ja ganz fein, die steht ja irgendwie immer auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist das, was du gerade erzählst, nämlich das Leben von Jan, das scheint irgendwie auf dem Spiel zu stehen. Mhm. Wie gehen die Ärzte damit um an der Uniklinik?
Sie geben ihm jetzt erstmal Medikamente, die das Immunsystem wieder unter Kontrolle bringen sollen. Denn wie du es schon angedeutet hast oder wie wir es auch schon jetzt erfahren haben, die Zeit, die läuft.
Und dann eben immunsuppressiv, also um das Immunsystem runterzuregulieren, wie bei Autoimmunerkrankungen, eben ganz hochdosiertes Cortison zunächst.
Was durchaus dafür bekannt ist, dass es sowohl Psychosen machen kann, als auch manische Zustände, also Zustände, in denen man euphorisch ist.
Halluzinationen.
Richtig.
Sind das die Tierchen, von denen du mir erzählt hast?
Richtig. Denn
vorm Fenster?
Die Therapie ist sehr heftig. Cortison plus Immunglobulintherapie. Und Johannes bringt man es wirklich 50 Stunden lang wach und bekommt Halluzinationen. Er sieht kleine Trolle in seinem Zimmer. Er macht sogar Bilder mit seinem Handy, um das zu beweisen. Doch später sind natürlich nur die Möbel zu sehen. Und dann ist er überrascht und erzählt Claudia Lübbers, dass der Postbote da gewesen ist. Und sein Bruder kann es kaum glauben.
Draußen, da läuft wieder eine Giraffe oder sowas. Oder irgendwie solche Sachen.
Deswegen haben wir uns natürlich auch Sorgen gemacht, dass etwas auch, dass die Behandlung entweder nicht gut anspricht oder dass möglicherweise eine Nebenwirkung auftritt. Aber wir haben durchgehalten.
Aber wir haben durchgehalten. Man muss sich auch mal in die Lage, wir erzählen immer die Geschichte der Patienten, man muss sich auch mal in die Lage der Ärzte versetzen. Wir haben durchgehalten und wir haben weitergesucht. Wie gehen denn die Ärzte damit um?
Ja, zunächst einmal müssen sie ja auch erstmal dem Patienten die Angst nehmen. Also wenn da jemand ist, der sagt wirklich, ich sehe kleine Trolle oder ich sehe Giraffen vor meinem Fenster, dann kann man nicht sagen, das ist alles Unsinn.
Genau.
Dann muss man das ernst nehmen und muss dann auch ganz ruhig sagen, also ich habe jetzt gerade keine gesehen, und man muss einfach die Angst dort rausnehmen aus der Geschichte. Das ist aber den Ärzten und dem ganzen Team wohl ganz gut gelungen. Aber die Ursache für all das, das konnten die Ärzte bisher noch nicht herausarbeiten. Aber auf der anderen Seite, die Therapie schlägt an. Jetzt beginnt die Suche nach den Antikörpern, die sein Immunsystem vermutlich torpedieren. Es sind anscheinend nicht die üblichen Verdächtigen. Und immer enger zieht Thomas Skripulec den Kreis. Und das Verrückte ist, es geht ihm jetzt irgendwann wieder so gut, dass er im Oktober dann auch entlassen wird.
Entlassen?
Ja, aber die Laboruntersuchungen, die werden ständig fortgesetzt. Und dann wird endlich bei der mittlerweile, man glaubt es kaum, 11. Lumbalpunktion ein Antikörper festgestellt, und der trägt den Namen CASPR2.
Ich habe selber durch das Mikroskop geschaut und habe dann gesehen, dass da in die entsprechende Färbung zu sehen war. Und das ist dann schon ein Schmunzeln. Ich weiß nicht, ob man Überraschung sagen kann, aber schon irgendwie auch zum Teil auch eine Erleichterung, dass man das jetzt hat.
Dass man das hat, also der hat es wirklich gefunden. Wie heißt die Erkrankung?
Die heißt autoimmune Enzephalitis mit CASPR2-Antikörpern. Eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Und das ganze Unheil, das Chaos im Körper, das beginnt mit den Lymphozyten. Diese weißen Blutzellen, die bekämpfen fremde Eindringlinge normalerweise. Aber bei Jan Brinkmann läuft das aus dem Ruder. Dort produzieren sie Antikörper mit dem Namen CASPR2. Und diese Antikörper, die verwechseln gesunde Zellen mit Tumorzellen, und bei einer Autoimmunenzephalitis attackieren sie Nervenzellen im Gehirn und zerstören sie.
Also das waren dann nicht Bakterien oder Viren, die das ausgelöst haben, wie es eben sehr oft der Fall sein kann, sondern es war wirklich eine Fehlreaktion des eigenen Immunsystems.
Ja, friendly fire sozusagen. Mhm. Also, und die Symptome einer solchen Gehirnentzündung, die haben genau gepasst. Das sind diese Gedächtnisstörungen, die Persönlichkeitsveränderung, Bewusstseinstrübung, die Psychosen und sogar die krampfartigen Anfälle.
Ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Klinik tätig in der Neurologie, und so einen Fall hatte ich vorher auch noch nicht gesehen gehabt. Es gibt gerade mal über 100 Fälle weltweit, die beschrieben sind.
Also insgesamt 12 Wochen hat diese dramatische Achterbahnfahrt, wenn wir jetzt daran denken, wie es angefangen hat mit diesem Motorradwochenende, was gescheitert ist. 12 Wochen hat es gedauert, und endlich wissen die Ärzte, was Jan Brinkmann hat und wie sie ihm helfen können.
Es muss nicht immer so gut enden wie bei mir. Ne? Ich habe schon sehr viel Glück gehabt, ne? Also das kann man schon sagen.
Da kann man ja ruckartig ziemlich schnell so sehen, dass es bergauf geht.
Denn gegen die seltene Krankheit bekommt Jan Brinkmann künstliche Antikörper, die sein Immunsystem wieder stark machen. Und Thomas Skripulec hat ihm ganz klar gemacht, nach solcher schweren Erkrankung braucht das Gehirn bestimmt bis zu 2 Jahre, bis es sich vollständig wieder repariert hat. Er weiß also, es ging tatsächlich um Leben und Tod. Und dass er wieder so gesund wird, damit hat er und damit hat seine Familie gar nicht mehr gerechnet. Nur mit dem Motorradfahren da muss er sich noch ein bisschen gedulden.
Und wie geht es ihm jetzt?
Ja, auch mit ihm hatte ich jetzt Kontakt, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, um über seine Geschichte zu erzählen. Und ja, er schreibt also eigentlich auch so direkt, wie er redet. Es geht mir gut. Vor allen Dingen hat sich familiär auch, also haben sich eigentlich nur positive Dinge ereignet. Er und seine damalige Verlobte Claudia haben geheiratet und inzwischen gibt es 2 kleine Jungs. Also im Februar, als ich mit ihm telefoniert habe, da waren die 1 und 3. Und ja, insofern geht es wirklich dort wieder gut in Lindern. Die Frage liegt sicherlich auf der Hand, wie es mit dem Motorradfahren ist, kann ich leider nicht beantworten.
Ich hätte jetzt fast nachgefragt.
Aber ich kann mir vorstellen, also dass er sicherlich hin und wieder schon mal den Helm herausholt und mal probiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er sicherlich auch wieder seinem Lieblingshobby frönen kann.
Früher oder später wird er das sicher schaffen. Volker, ich danke dir sehr für diese Geschichte. Wieder ein spannender Fall, danke.
Gerne.
Und ich freue mich auf die nächsten Geschichten. Und ich weiß, dass die Kolleginnen aus der Visite-Redaktion und natürlich auch die Kollegen aus der Visite-Redaktion die nächsten Fälle für Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast in petto haben. Und ich warte
bestimmt
auf den nächsten Fall. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören und bis ganz bald.